Da hatte ich also meinem jungen Winzer nebenan gerade erklärt, dass Armand Rousseau guten Wein hat. Da hat er mich natürlich entsprechend mit angesagt. Oh, von welchem Baum bist du denn gerade runtergeklettert? Ja.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Zu einer zivilisierten Zeit, 18.17 Uhr an einem Mittwoch.
Das ist total erwachsen.
Ja, treffen wir uns zum Weintrinken und Podcast produzieren.
Sehr schön. Altersentsprechend nicht zu spät, genau. Nicht zu früh wie sonst, irgendwie mittags oder sowas, sondern zivilisiert, hast du recht. Ja.
Ganz hinten in der Küche brummt ein leise, ganz leise der Sous-Vide-Stick, damit wir danach noch was zu essen kriegen. Aber ich, mit ein bisschen Glück. Hört man den gar nicht. Wenn doch, ist das ein ganz entferntes. Also nichts, was einen wirklich stören sollte wahrscheinlich.
Und wenn ihr es doch hört, denkt einfach daran, wie gut wir dann essen. Dann ist es vielleicht auch einfach schön für euch.
Oh, sehr heiße Pfanne und dieses schöne Flanksteak, was da jetzt schon seit einigen Stunden liegt. Ein bisschen kross zu kriegen. Und dann werden
geil.
Wir uns das gönnen. So, wollen wir einfach anfangen?
Ja, bitte, los.
Leg mal los.
Eine 5. Oh, das hört sich doch fest an. Ja, 2.
Etwas improvisiert trinken wir vom Deutzer Hof von der A. 2016 Kirchtürmchen GG Spätburgunder, also großes Gewächs. Cheers!
Cheers!
Ich habe es ja schon erzählt, eigentlich wollte ich dir, der steht hier gerade, einen anderen Wein einschenken, einen Gros Hermitage, aber ich fand die Flasche nicht so ideal, deswegen habe ich kurzfristig gewechselt.
Von weiß auf rot. So ja, riecht es jedenfalls erstmal.
Weiß auf rot, doch stimmt. Das riecht sehr rot. Wobei man ehrlich sagen muss, der.
Der riecht auch nicht so richtig doll weiß, wa? Also
genau, der Weiße, wenn du den ein bisschen zu warm einschenkst, ja. Das ist der Klassiker, den man für einen Rot.
Genau, hält. Wo wir durchaus
hat,
mal.
Ja, hat ja. Gerbstoff, hat Holz.
Viel und Alkohol.
Ja, viel Alkohol. So, ich war in Gevrey Chambertin ja, und ich muss mal berichten.
Angeber.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe hier schon einen Bericht geschrieben im Podcast, aber so ein paar Sachen können wir hier nochmal besprechen, sozusagen off the record, weil. Der Vorteil ist ja, im Podcast kannst du auch mal so Sachen sagen. Wenn du das aufschreibst, dann teilt irgendjemand den Link und sagt, guck mal, was der Bootmann da schreibt.
Das stimmt.
Und dann lesen Leute das und regen sich darüber auf. Wenn du das aber sagst und jemand teilt den Link und sagt, spul mal vor zu Minute 19, Sekunde 44, macht keiner.
Hey.
Vor allem auch, weil die Leute nicht wissen, ob ich nicht eine Minute vorher oder eine Minute später irgendwas sage, was das wieder relativiert. Ist viel zu aufwendig, sich darüber aufzuregen. Haben wir so eine Ruhe.
So tricksen wir die also aus.
Genau.
Sehr gut.
Die erste Frage ist natürlich, warum haben die mich eigentlich eingeladen zu ihrer Riesensause und Jahrgangspräsentation? Und weißt du, was ich habe vergessen, ist zu fragen.
Das war blöd. Wirklich?
Ja, ich bin. Seit 4 Jahren werde ich eingeladen. Die Einladung kommt immer von der Öffentlichkeitsarbeiterin sozusagen. Ich weiß mittlerweile, dass die das ich weiß noch nicht mal, ob nebenberuflich oder ehrenamtlich macht. Also eigentlich arbeitet die bei Dujac im Vertrieb und ist Exportmanagerin für 30 Länder, spricht auch Deutsch, Englisch, ganz krass. Wunderbare Frau.
Und gutes Weingut auch. Also
ja,
kann man nicht.
War einen Lauf weiter halt. Und die hatte mich ganz nett adoptiert. Also ich habe die dann gefragt, ob sie mich an einem Tisch platzieren kann, wo dann auch Englisch gesprochen wird. Sie sagt, ja, die meisten sprechen Englisch. Und auch, was man so mitbringt, sagt sie, mach dir keinen Kopf, bring irgendwas mit oder du musst auch gar nichts mitbringen und so. Und dann war es so nett, als ich dann da war, saß ich ihr gegenüber. Das fand ich total nett. Und sagt sie, aber wir reden jetzt kein Deutsch, weil das ist für die anderen dann komisch. Wir reden jetzt Englisch. Und dann, also das hat mich so ein bisschen gerettet, weil so gut ist das Englisch der meisten Franzosen dann eben.
Ja, verstehe ich. Ja.
Ich nehme an, dass die vor 4 Jahren einfach mal beim Burgunderverband nachgefragt hat, ob die ihr ein paar Adressen rüber schieben können, weil ihr Verteiler langsam wegstirbt. Ja, die Leute werden
noch immer älter. Stimmt. Und die Dienst dieser Welt. Entschuldigung, der nicht, aber ich meine so insgesamt sozusagen die Varianz dieser aber sind.
Manche ist man erstaunlich. Ich stand auf einmal neben Michel Betan in der Verkostung. Ja. Also für die jetzt nicht so Frankreich-affin sind, Michel Betan ist einer von 2 Herausgebern des Betan und des Hof, des wichtigsten mit der Revue du Vin de France, eines der zwei wichtigsten Weinführer. Ja. Und der war gar nicht so alt, fand ich. Also der war sehr agil. Und
ist sehr viele gute Rotweine. Ich sage das immer wieder. Das ist sehr viele gute Rotweine. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt fuck auf die WHO sage, das ist natürlich falsch, aber das ist sehr viele gute Rotweine, der hält die Jungs jung. Das ist, ja, Prost.
Genau, Prost, ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, hat sie die gefragt und ich war in dem Zeitraum gerade ein bisschen mit dem am diskutieren über so ein paar Klassifikationsfragen. Außerdem haben die mich mal eingeladen und ich habe brav auch darüber geschrieben. Viele Leute schreiben mir nur noch sehr wenig, wenn man sie einlädt. Vielleicht haben sie mich deswegen weitergereicht.
Aber man will sich nicht beschweren.
Das ist eine sehr bäuerliche Veranstaltung übrigens. Ne?
Also, heißt? Also,
Gevrey-Chambertin ist ein Kuhdorf.
Klar, logisch.
Es gibt keine Taxis.
Naja, das ist ja dabei, ja. Du hast immer Hauptstadt ein bisschen Taxi und die fahren dich dann zur Not irgendwo raus. Musst du viel zahlen, aber dann.
Ja, klar, du bist, das ist ja der zweite Vorort nach Dijon. Das erste ist Fixin und dann kommt schon Gevrey-Chambertin. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, eine Bahnstation nur, ne, mit der Bimmelbahn da raus. Und dann gibt es ein kleines Industriegebiet und genau in diesem Industriegebiet war die Tonnellerie, in der das dann stattgefunden hat.
Also nicht mal, so ein alter Dorffestsaal oder sowas,
wie nix man sich da. Das erstmal. Die haben die Fassmanufaktur da ein bisschen freigeräumt und dann kriegte jeder Winzer ein Fass. 36 Fässer, da standen die Winzer und konnten ihre Weine präsentieren und die wurden selbstverständlich vorher in Klarsichtfolie eingeschlagen, damit das keine Rotweinflecken gibt hier. Die wollen ja noch verkauft werden, die Fässer. Die standen ja in diesen antiseptisch eingepackten Fässern und schenkten ihre Weine aus. Die waren ganz normal gekleidet, ganz normale Menschen.
Und da sind die Weine ja jetzt nicht bei 3,50 Euro, das ist, wo man denkt, okay,
ja, aber geil. Ja, also, schön. Das ist auch lustig, es ist ja die erste Verkostung, wirklich die allererste Verkostung dieser Art oder Präsentation dieser Art gewesen, bei der niemand so einen Bückwein dabei hatte. Ich habe hier noch was besonders Feines hinterm Fass versteckt. Weil wenn das Zeug oben auf dem Fass 1500 Euro kostet, was willst du denn da oben
verstecken? Ja, echt albern.
Ja. Stimmt. Das andere, absolute sklavische Unterwerfung unter die Agenda. Es waren wirklich nur 2023er. Kein einziger hat es gewagt, irgendetwas Gereiftes hinzustellen.
Okay.
Einer hat sich erdreistet, seinen Bourgogne Rouge mitzubringen. Ansonsten nur Dinge, wo auch Gevrey irgendwie im Namen stand oder Gevrey-Chambertin, sprich Village Premier Cru Grand Cru, nichts anderes.
Wie viele Winzer waren es? Was, 36 hast du gesagt?
36 waren es und es waren so 130 Weine. Habe ich aber nicht gezählt, wurde nur gesagt, dass es so 130 Weine waren. Und ich bin dahin, weil ich wissen wollte, geht das eigentlich so wie so eine GG-Präsentation? Kann ich jetzt 14.30 Uhr bis 18 Uhr, kann ich jetzt eigentlich da
hin
und dann so die Sachen verkosten.
Hast du ein Ketchup gehabt mit der Spuckschale von früher? Das war
nee, das hatte ich nicht. Das sollte ich mal mitnehmen, so eine Spuckschale. Ja. Es gibt ein paar Leute, die haben dann so ein Spuckding um den Hals hängen, weil das wirklich einfacher ist. Da musst du nicht immer weglaufen, wieder zum Spucken. Aber das nicht, aber ich habe so ein spezielles Klemmbrett, wo man sich seinen Notizblock und das Glas einklemmen kann, sodass man das nicht abstellen muss, sondern dabei schreiben kann. Das funktioniert ganz gut. Eine halbe Stunde weniger als zur Verfügung war, habe ich gebraucht. Dann war ich durch. Ging.
Und aber du hast wie viele kostet?
Alle.
Alle 130?
Alle 130.
Wow.
Das ist so ein Walking-Tasting. Nee, vier.
Vier Stunden.
Oder noch ein bisschen weniger als vier. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist. Wenn ich solche Sachen mache, dann kriege ich ganz oft Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Boah, vielen Dank für den Content jetzt auf Wiesbaden. Ja, so. Ich könnte das nicht. Und dann antworte ich immer, hast du es denn mal versucht?
Genau.
Weil, Leute, es ist gar nicht so schwer tatsächlich. Als ich das erste Mal vor 10 Jahren in Wiesbaden war, das war so ein bisschen wie mittlerweile, habe ich dieses Bild vom Navigieren auf hoher See mit Kompass und Sextant, ja, in der Nacht so. Nicht, dass ich das könnte, aber ich weiß ungefähr, worum es dabei geht, ja. Also stell dir vor, du übst das also die ganze Zeit in der Segelschule und jetzt fährst du das erste Mal aufs Meer und dann hast du da deine 35 Fixsterne, deine Sternkarte und dann so, dann geht's Licht aus und dann fängst du an.
Losmachen.
Und dann stellst du nach einer halben Stunde fest, oh, geht ja tatsächlich. So war im Prinzip Wiesbaden 2014. So die
erste nicht so schnell,
halbe Stunde
beim ersten Mal,
ja.
Genau, ja. Okay, verstehe.
Aber dann eine Weile warst du drin. Ja. Und am zweiten Tag nachmittags gab es dann Spätburgunder. Das war dann so, als würdest du mal auf die Südhalbkugel fahren und sagen, oh, jetzt muss ich ja andersrum denken und andere Sterne nehmen. So, hat ein bisschen länger gedauert, musste man immer im Kopf so umrechnen. Ja. Aber alles gut. Und dann bin ich danach quasi mit ein paar Kumpels auf einen fernen Planeten geflogen. Ja, da sind wir dann so auf so ein Meer gegangen und haben dann mal wieder ausgepackt. Und dann stellte ich fest, wow, das war zum Beispiel Tempranillo, junger Tempranillo und Ribera del Duero. Ribera del Duero, Pressereise, insgesamt 40 Fassmuster verkostet, direkt aus dem Fass, dann mit dem Weindieb gezogen. Stell dich fest, dieser Planet hat auch ein stabiles Magnetfeld. Cool, ich muss den Kompass ein bisschen drehen.
Ja, genau, aber es geht
und
wieder.
Ich brauche eine andere Sternenkarte, aber alles gut.
Ja, so ein paar Sterne sind immer wieder mal da oder sowas. Also ist irgendwie, genau. Also ist nicht.
Aber es gibt eben auch Planeten mit einem instabilen Magnetfeld, die ständig bewölkt sind. Unser Planet Schaumwein beispielsweise. Ja, und das ist keinerlei Koketterie. Wer uns länger hört, weiß, unsere Trefferquote hier ist bei Schaumweinen sehr schwach. Aber er ist also quasi ständig bewölkt, keine Sterne, nützt ihm nichts.
Ist wie jetzt draußen, heute sind Sternschnuppen und sowas und man sieht nichts, weil es total bewölkt ist.
Nur wenn wir jetzt in Verkostung sind, egal ob wir die jetzt selber machen oder irgendwo zu Gast, ich habe noch nie erlebt, dass sich einer hinstellt mit seinem Schaumwein in der Hand und sagt, oh, das ist ganz klar Valle de la Marne, oh, Montagne de Reims, kann ich sofort, ja. No chance. Ja, ja. Also die Leute sagen, trauen sich vielleicht mal zu sagen, da ist bestimmt ein bisschen Petit Meunier drin. Das hat so eine Brausepulvernote, sage ich ja ganz gerne mal. Oder ich bin mir ziemlich sicher, das dürfte Blonde Noir sein, das ist Pinot Noir. Vielleicht, allerdings mit einer verdammt schlechten Trefferquote.
Ja, ja. Auch wenn sie, es gibt so ein paar Leute, die sagen dann ab und zu mal ein Winzer, bei sehr klassischen Sachen,
das geht
schon eher nochmal so gerade, aber auch nicht so richtig geil. Dann bist du vielleicht in so einer Range, wo du dann Igloier und The Lost triffst, weil es ähnlich
ist. Wenn du weißt, dass es in der Verlosung ist, wenn man dich irgendwo in der Champagne aussetzt, ja, in der Turnhalle, und da stehen vier Vermummte und schenken dir irgendwie in Plastik eingetragenen Fass jetzt irgendwelche Champagner ein, dass du dann sagst, oh, das ist Igloier.
Das wird schwer, das glaube ich auch. Ja, ja, voll.
Und der wirklich abgefahrenste Planet ist dann irgendwie Bordeaux. Ja, das ist für mich ganz schrecklich. Ich würde da wahnsinnig gerne mal hin. Mhm. Aber ich glaube, da würde ich auch ganz gut scheitern, weil, wenn du dir das anguckst, die widersprechen sich seit Jahren. Die Creme de la Creme, der Verkoster kann sich ja nicht mal einigen, ob der Jahrgang gut ist.
Das stimmt.
Ja, also erster Erfolg für Parker 82 als einziger gesagt, großer Jahrgang, alle anderen, das ist scheiße, und dann war das richtig gut. Bei 86 haben sie gesagt, das dauert 20 Jahre, hat aber fast 40 gedauert, so ungefähr, und dann war das auch nur teilweise gut.
Ja, ja.
Und
mehr geraten als alles andere.
Das Interessante ist, ausgerechnet Parker wurde dann zum Schluss auch ganz schön irrtumsanfällig. Am Anfang hatte er das wirklich noch so ganz gut drauf, aber der hat sich auch mal riesige Fenster gelassen. Ja, ich habe also meine subskribiert, die hatten dann in der Primärkampagne 95 bis 100 und sind dann aber am Ende mit 94 gewertet worden. Also das heißt, er sagte mindestens groß, wahrscheinlich einer der größten Weine der Welt, und dann am Ende nicht mal groß. Also wirklich sich selbst da sehr viel Spielraum gegeben. Aber wenn das gereift ist, dann gibt es Menschen, die ganz selbstverständlich in einer Probe sagen, das ist Pauillac, das ist Saint-Julien, das ist Margaux.
Ja, wenn sie sich auskennen, die reifen Sachen. Ja, aber klar, logisch, original, aber, weil du es wirklich rausgehst.
Auch, ja, ja. Auch Amateure. Ja, also mit einer gewissen Reife ist da unheimlich viel möglich.
Mhm. Das stimmt.
Es sind auch immer nur dieselben 30 Chateaus. Also man muss es jetzt auch so ein bisschen einschränken. Wenn du Moselfreak bist, natürlich kannst du Heilmann Löwenstein, J.J. Prüm, Molitor, da gibt es so 5, 6, das sind immer die gleichen, die man erkennt. Ja. Es ist ja nicht so, dass die jetzt Ponte Canet von Malescaut Saint-Exupéry unterscheiden, sondern die können Margaux, Mouton und ja, so 2, 3 andere Sachen. Ja, genau. Auch nicht nur die teuren, Léoville Barton vielleicht mit seiner etwas rustikaleren Art.
Oder sowas. Das ist
also, aber es sind immer die gleichen, die man kennt, und andere, die man nicht kennt. Und deswegen glaube ich, wenn ich da hinfahren würde, die warten jetzt nicht darauf, dass Botmann kommt und denen erklärt, wie es geht.
Ja, das ist nur für dich zum Lernen.
Wär's und lustig. Ich würde mich sehr zurückhalten, wenn es Einschätzen junger Weine geht, weil da wird sehr viel
gehört. Vielleicht hättest du auch sowas wie einen 82er. Alle sind falsch.
Mein Moment.
Wenn man es dann noch erlebt.
Ja, genau, das erlebe ich ja nicht.
Ja, genau.
Parker war ja ein bisschen jünger, als er dann angefangen hat. Aber was ich einfach sagen will, ist, wenn andere das können, dann kann ich das auch. Und wenn ich das kann, dann ist es auch nicht so schwer, dann können das viele andere. Und bei etwas Schwierigeren, wie beispielsweise Champagner, dann traut sich häufig gar keiner irgendwas zu sagen. Und da, wo sie sich trotzdem trauen, bei Bordeaux, da liegen sie alle ständig rein. Falsch. Ich habe mir heute mal Spaß gemacht. Es gibt eine tolle Webseite für die sie nicht kennen. Die heißt Bordeaux-Overview, also Bordeaux Overview, schreibt sich B-O-R-D und dann Overview. In einem durch könnt ihr mal googeln. Da könnt ihr, habt ihr riesige übereinander Stapelungen von Bewertungen. Das ist ganz toll. Okay. Wenn man sich das anguckt, dann siehst du diesen Spread überall. Und du kannst sowohl Jahrgänge und dann alle Chateaus und dann alle möglichen Verkoster, sind 20 verschiedene aufgelistet. Oder man kann auch einzelne Chateaus nehmen und dann die verschiedenen Jahrgänge. Ja, und jetzt, weil wir gerade Malescaut Saint-Exupéry sagten, da bin ich drüber gestolpert, dann guckst du dir mal beispielsweise dann im Gegenzug an, bei Wine Searcher, wenn du dann auf Bewertungen gehst, dann stellst du fest, jeder normale Jahrgang, also wenn er nicht super duper über drüber oder ist, die Wertung ist immer 93 Punkte über alles gemittelt, weil Wine Searcher mittelt über alles. Ja, ja. Und dann guckst du dir bei Bordeaux Review mal an, was für ein Spread, und siehst du, alles drüber. So. Aber es gibt halt genügend Bewertungen und am Ende sind es immer 93 Punkte. Und Margaux hat immer 95 oder so. Ich sag mal so, Gevrey Chambertin ist dagegen a piece of cake. Das ist so einfach. Das ist unglaublich. Allerdings war es ein guter Jahrgang. Ich musste also nochmal hin, damit ich mir nochmal einen anderen Jahrgang angucken kann. Hm. Einen, der vielleicht nicht ganz so easy ist wie der hier. Und ich werde dann häufig eben gefragt, ja, wie macht man das? Und ich wollte dazu ganz kurz mal sagen, es ist ganz einfach, man muss einfach den Stock aus dem Arsch nehmen. Also muss man einfach mal so sagen, die meisten Leute werden angespannt beim Verkosten. Aha. Denen gehen tausend Sachen durch den Kopf. Wenn sie Wind verkosten, dann haben sie erstmal Angst, dass sie jetzt einen teuren Wein für billig halten und billigen für teuer, dass ihnen jemand zweimal den gleichen einschenkt und sie es nicht merken. All das diese stimmt. Fallstricke, ja, die werden dann ganz, die sitzen dann ganz aufrecht. Wie gesagt, Stock im Arsch, das ist ein wirklich schönes Bild dann irgendwie, weil die ganz aufrecht sind. Und wenn man nicht blind verkostet, aber so in so einem, ich sag mal, öffentlichkeitswirksamen Ding, dann hat man, da muss man ganz viele Sachen irgendwie beachten und da muss man vor allem auch vielen Leuten zeigen, dass man zu Recht da sitzt. Es gibt dann auch Leute, die fangen dann an, dir sogar zu erzählen, von wann bis wann man den trinken soll und welches Glas man dazu nimmt. Ach, das kannst du doch mit so einem kleinen Probeschluck Arrivage gar nicht.
Genau,
vor allem mit Jeffrey Chambertin, die Weine liegen im Schnitt, die Grand Crus noch 6 Monate im Fass. Das ist
alles noch.
Die sind auch ungeschönt. Ich habe ein paar Weine im Glas gehabt, 3, wo ich gedacht habe, wenn du den nicht schönst, brauchst du ihn nicht zu füllen. Aber wir sind halt auch im Burgund. Ja. Da wird auch mal geschönt. Das ist aber viel zu wertvoll, als dass man sagt, nein, wir machen null Intervention.
Ja, warum auch nicht, mein Gott.
Genau. Warum auch nicht.
Genau.
Ja, das ist genau der Punkt, warum auch nicht. Es sind tolle Weine. Genau. Nach der Schönung, dann schön sie. Du machst
es halt schön. Also ist halt immer, ja, also, finde ich auch. Also.
Wir reden ja nicht darüber, dass wir da Gummi Arabicum zuschießen sollen. Ja? Nee. Und die Leute haben halt diese Angst oder sie fangen an, wahnsinnig viel da rein zu interpretieren. Der VDP macht seit einigen Jahren, 2, 3 Jahren, einige Regionalverbände machen dann so parallel zur Wiesbadener Verkostung so Regionalverkostungen. Da kommen dann auch manchmal so ein paar Blogger oder andere Influencer dazu und Händler und so, die keinen Platz in Wiesbaden haben. Und ich lese dann manchmal, was da so kommt. Und manches ist dann halt eine Bewerbung für Wiesbaden und dann kriegst du aber da die volle Litanei mit 15 Aromen und allem drum und dran. Also es gibt da auch ganz viele Leute, die ganz normale und nette Sachen schreiben und so, ne? Aber es merkst es dann so. Und auch aus Wiesbaden gibt es Leute, die einfach völlig übertreiben.
Ach ja, aber es liest ja auch nachher keiner mehr. Ich glaube, das, was alle wollen, ist ja eine geile Empfehlung für einen coolen Wein. Von einem Verkoster, wo sie sagen, der hat so ein bisschen meinen Geschmack.
Ja,
und wenn der dann schreibt, ey, hat mir gut gefallen, weil.
Ja.
3 Sachen und dann, ja. Dann genau. Ist fein.
Und mir ist es eben so, dass ich gelernt habe, und das machen die meisten anderen auch so, still sein und dem Wein zuhören. Und wenn er nichts erzählt, dann erzählt so what. Ja, die Leute, die jetzt...
Bei 130 war es aber immer ein kurzes Gespräch.
Das war immer ein kurzes Gespräch. Aber ich habe in Wiesbaden immer wieder diese Erfahrung gemacht, du hast dann so einen 6er-Flight und dann gibst du den Zettel ab, dass du den nächsten Flight haben willst. Und dann gibt es manchmal so Stauzeiten und dann wartest du auch mal 5 Minuten. Ja, und aus langer Langeweile verkoste ich das dann noch 5 Minuten weiter. Da kommt
nichts bei raus.
Nichts bei raus. Also ganz selten denkst du mal so, okay, jetzt ist er doch vielleicht anders, ein bisschen wärmer oder so. Aber meistens, dafür erzähle ich ja auch nicht so viel. Und die Leute, die Steady-Mitglieder sind, die kriegen ja immer meine Arbeitsmappe hinterher und die sehen das, kennen das mittlerweile. Da steht dann manchmal auch einfach, der Wein spricht nicht zu mir.
Ja, ja.
Und das heißt dann nicht, dass der Wein schlecht ist. Das ist
so, einfach,
wir haben da mal aneinander vorbeigeredet und dann ist halt gut. Insofern habe ich eigentlich nicht 130 Weine verkostet.
Ja.
Ich habe zwar 130 Weine in den Mund genommen, aber bei 30 oder so spucke ich halt aus und sage, hier passiert gar nichts. Ja.
Und wir reden ja immer noch darüber, also Bourgogne Rouge war eigentlich nur einer dabei, ansonsten war es Givry-Chambertin Dorflage bis Grand Cru.
Genau.
Okay.
Deswegen, ich muss auch da nochmal sagen, bevor das jetzt so wie so eine Selbstbeweihräucherung, ich habe den Stock auch im Arsch sozusagen. Ich nehme ihn halt wirklich raus. Und wenn ich nach Givry Chambertin fahre, dann habe ich all diese Fragen, die alle anderen auch haben. Ist denn
der Stock erstmal ziemlich groß?
Ja, sind die nicht viel zu teuer? Und sind die wirklich besser als die? Und was ist mit dem Stil? Und können die das alles besser? Und was ist hier? Und die Klone und dies und das und das.
Und dann kommst du hin und landest in der Turnhalle.
Also, kommst du in der Turnhalle und hörst mal den Wein zu und lässt das alles los. Das gibt ja in der Psychologie so diese Geschichte, dass wenn du dann bereit bist, alles loszulassen, dann musst du es gar nicht loslassen, weil, also im Konflikt sagt man immer so, weil dein Gegenüber spürt instinktiv, wo deine roten Linien sind und geht da immer mit Volldampf draus. Und wenn es keine gibt, dann hast du häufig viel mehr Kompromissbereitschaft. Und so ein bisschen ist das hier so ähnlich. Ja? Also um das jetzt nicht so esoterisch oder abgehoben klingt, das mal ein konkretes Beispiel. Also gehst dann dahin, lässt dich komplett drauf ein, denkst über nichts nach, obwohl du eigentlich eine Menge Fragen hast. Und dann kommt Wein 100 oder so, Domaine Rossignol Trappé.
Ja.
Chapelle Chambertin Grand Cru, nicht gerade billig, 285 €, also nicht der aktuelle Jahrgang, der kostet wahrscheinlich noch mehr. Also nicht der.
Ja.
Schreibe ich mir hier auf, der holt mich nicht ab. Das schmeckt nach deutschem Spätburgunder der überkommenen Art Ziegelstein. Also das ist so ein Wein, den kaufst du dir dann, die nächsten 7 Jahre weg, schmuggelst ihn dann irgendwie in eine GG-Probe, weil du denkst, der bläst jetzt alles weg und dann sitzen die da so. Ja, das könnte Fürst sein, aber Zent Graffenberg, der ist immer ein bisschen deutsch. Hunsrück ist ja viel französischer als das. Aber genau dieses Thema, was ich jetzt meine, oder was mich dann in dem Moment einholt, ist, wie ist das denn mit den Klonen? Angeblich ist ja diese leichte Ziegelsteinaromatik ausschließlich Geisenheimer Klon und. Ja. Vielleicht doch eine Unterragsrebe, weil der hat garantiert, also Rossignol Trappé hat garantiert keinen Geisenheimer Klon
gepflanzt. Ja.
Also irgendwie gibt es das da auch, aber einer von 130. Also das ist schon irgendwie so ein deutsches Thema. Ja, also muss man dann einfach mal so sagen. Weiteres Beispiel, Domaine Bruno Clair, Geoffrey Chambertin, Premier Cru, Claude Fontenay, Kokosbombe. Gleich der nächste Wein, Chambertin, Claude Bess, eben noch so plakatives Holz und jetzt hier die allerfeinste Zigarrenkiste, sehr elegant in Normland, ganz toll. Gut, der kostet auch 400 Euro, aber...
Hey, ist billig für einen Claude Bess.
Ein Wein von 130 mit so einer Kokoslatte Macchiato-Nummer. Ey, wenn die was können, dann ist das Holz. Na, das, 129 Weine mit absolut tadellosem Holzeinsatz, aber dann ist mir irgendwann eingefallen, ja, ich stehe hier ja auch in der Tonnellerie. Die kaufen das ja alle vor Ort. Wenn du hier jetzt als junger Winzer, der gerade die Bude von deinem Papa übernimmst und der wird vom Trecker überfahren und du wolltest den eigentlich noch so viele Sachen fragen, dann gehst du in die Küferei und sagst, was mache ich denn jetzt? Ich wette mit dir, dass diese Küfer da, bevor die erste Bestellung einkommt, ja, 14 Tage vor der Lese, wenn die Leute dann ihre Fässer bestellen, also bevor die erste Bestellung kommt, steht er wahrscheinlich da und sagt zu seinen Leuten, übrigens, ich gehe mal davon aus, wir werden ungefähr vor allem diesen Toastinggrad und wir werden ein bisschen mehr zu tun haben, weil in diesem Jahr werden die Leute ein bisschen mehr Holz holen. Ich muss ja nur rausgucken, das Wetter, ich bin ja jeden Tag da. Oder die werden sagen, ja,
stimmt.
Klar.
Ja, klar. Und reden miteinander.
Ja,
reden
miteinander. Und wenn du da reingehst, was hätte mein Papa denn jetzt bestellt, dann guckt er in seine Bücher und sagt, hier, das ist die Bestellübersicht der letzten 30 Jahre. Ja, während wenn du jetzt mit, kein Bashing, irgendeiner, wenn du jetzt mit, was ich an die Ring sprichst und sagst, ja, wir haben da ja jetzt zwei Fässer bei François Frère gekauft und dann nochmal hier und so. Die klar probieren. Kannst du den anrufen, weil du sagst, was denn ich, wie das Wetter in der Pfalz war. Ja, also mit anderen Worten, da ist einfach sehr viel mehr Geschlossenheit in dem ganzen Thema.
Gleich ein Küfer. Das ist halt alles ein kleines Dorf.
Ein kleines Dorf.
Ja.
Genau. Das hat, wie man modernen wohl sagen würde im Design, eine unheimlich einheitliche Formsprache gehabt. Das war sowas von homogen, was da kam.
Aber das haben wir ja schon mehrfach gehabt, dass diese homogen, dass diese Dörfer teilweise so wirklich homogen sind, dass man sie deswegen auch auseinanderhalten kann. Und das, okay, das erklärt es ein bisschen. Es kann natürlich wirklich was damit zu tun haben. Dass,
also selbst also, die etwas grüner lesen und die etwas voller lesen, das hat alles so eine gewisse...
Chirurgische Martin-Nummer.
Aber erinnere mich in 40 Tagen, wenn wir die nächste Folge produzieren, mal daran, was für ein Blödsinn ich rede, weil ich war dann bei Meininger's Finest, habe sehr viel Burgund probiert. Oh, ist das schwer auseinanderzuhalten. Ja, weil wenn der Jahrgang da reinfuscht, es scheint wirklich so zu sein, 23 ist einfach ein Traumjahr, was das angeht. Sehr, sehr homogen. Ich habe in Neustadt später Pinus mit 15 Alk und so, Volnay oder sowas, also auch eine schöne Herkunft Burgund. Und ganz schwierige Sachen gehabt. Und auch bei den Chardonnays war das nicht unbedingt besser. Also insofern weiß ich jetzt gar nicht mehr, all die, die das können mit dem Dörfer auseinanderhalten, wie lange ihr damit noch angeben könnt, da können wir drüber reden.
Okay.
Aber 23 ist auf jeden Fall so ein Jahr, wo du genau das denkst, ja mein Gott, gib mir noch 2 Jahre und ich erkenne ja jedes Dorf irgendwie nachts um 2.
Genau, im Dunkeln.
Ja, und Klimawandel wird nicht so ganz einfach. Fazit, jetzt mal kurz, das ist schon wirklich stark, was die da unten machen. Wahnsinnig gut.
Und das ist dein Mund, das ist ja wirklich, also
und dann gibt es auch noch ein sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich die Mühe macht. Ja,
also ich muss nicht immer nur teuer kaufen.
Nee, also ein Liebling von mir war wahrscheinlich Domaine du Couvent, Geoffrey Chambertin, Premier Cru, La Romanée.
Geil, also die liegen in der...
Nee, Monopollage oben und die über dem Labo Saint-Jacques im Wald. Und der Junior, ich hatte halt kurz mit ihm gesprochen, der sprach extra in das Englisch, sagte, das ist der geilste Ort der Welt. Ich bin da so gerne, weil du bist in dem Weinberg und du arbeitest den ganzen Tag im Weinberg. Du siehst keinen Menschen und du siehst auch keinen anderen Weinberg, weil du hast Dreiecken, Wald und die vierte ist Hang. Da guckst du also quasi in die Ebene, siehst den Hang darunter nicht. Du bist ganz alleine den ganzen Tag mit den Reben. Das war früher natürlich arschkalt.
Ja, jetzt ist schön.
Jetzt ist sehr schön.
Ja.
Kostet 75 Euro. Premier Cru.
Monopol. Das ist ziemlich geil.
War ziemlich stark.
Da oder hier?
Hier.
Hier.
Oh. Hier.
Okay.
Ja. Also waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, gutes Zeug. War nicht der einzige. Aber 75 ist schon nicht schlecht. Wenn du mal bedenkst, dass ich glaube, es gab überhaupt nur 2 Ortsweine unter 50 Euro. Und die kosteten 49 und 44.
Genau, das ist wirklich.
Der Rest ist, ansonsten ist das sehr einheitlich, 59, 69.
Genau.
Für Geoffrey Chambertin Village, wenn noch ein bisschen Vieux-Vin oder so, was da hinten dran hängt, gleich direkt 79, 89.
Genau.
Es gibt auch einige, die haben 99 oder bis 100 geht das manchmal hoch. Das sind dann aber auch mit einem kleinen Klimat oder sowas.
Was war denn, waren Dugard Puy und Clos du Gard und sowas auch mit dabei?
Nee, es war, ich sag mal, die bekanntesten, die da waren, waren vermutlich...
Trappé?
Also Rossignol Trappé war da Und wie hieß der König noch? Denis Morté. Mit Arnaud Morté. Also ja, ja. Arnaud Morté ist der Inhaber. Arnaud ist sein Negos-Business. Denis ist sein Weingut. Und es waren die Hälfte der Winzer von Gervais Chambertin und eben vor allem die auch was zu verkaufen haben.
Ja, das stimmt. Ich meine, gut. Ja.
Ja? Okay. Aber es war Le Flav da oder sowas. Also waren auch ein paar Negos da, aber weniger. Man muss ja sagen, die Hälfte der Fläche gehört Leuten, die außerhalb des Dorfes sind. Mehr als die Hälfte der Fläche. Das waren jetzt vor allem Winzer, die dort direkt im Dorf oder vielleicht ein Dorf weiter.
Na gut, und ein paar andere haben ja nichts zu verkaufen, das stimmt schon. Also Clos Dugard und sowas, Dugard Puy, die haben halt nichts. Die brauchen, die machen das Tor auf, dann ist schon alles weg.
Genau. Die gar nicht sogar dabei. Die gab ihn nicht, aber ich glaube.
Aber gut, aber ja, genau. Aber
der Abend, also der die Paulé. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also erstmal haben die das ganz schnell, ganz toll umgeschmückt.
Ja? Das blieb die Halle.
Das blieb die Halle. Mit viel Heizungsdings, wie heißt das, Heizlüfter und so, haben wir das dann irgendwie gut hinbekommen. Trachtenkapelle, die sahen so ein bisschen aus wie ein Shantychor aus Hamburg. Und dann, wie du dir das vorstellst, so richtig mit Singen, Schunkeln, Klatschen. Servierten schwenken, so.
Wirklich?
Ja, ja, ein paar Freiheitslieder, so das komplette Programm. Der König zieht ein, in diesem Fall, wie gesagt, Arnaud Morté, der die ganze Zeit seinen komischen Umhang trägt und eine Krone.
Es ist nicht zu fallen.
Nee, ist lustig. Und der dann nachts der kurz vor Schluss dann auch nochmal rumgeht und jedem seinen Chambertin Grand Cru einschenkt aus der Magnum. Da sind bestimmt drei Magnums weggegangen.
Welches Jahrgang?
Das habe ich nicht drauf geguckt, das war ein bisschen gereift.
Da durften sie
sehr,
ein bisschen.
Sehr, sehr schön. Ja. Und der Wein kostet ja, die Magnum kostet ja im aktuellen Jahr 3.200 Euro Weingut. Also der hat da mal kurz so ein VW Polo ausgeschenkt.
Das ist
wie in Deutschland, wenn du Karnevalsprinz bist, dann nehmen manche Leute einen Kredit für auf. Also Arnaud Morté muss keinen Kredit aufnehmen.
Genau, ja. Er muss bloß in den Keller.
Es geht denen schon sehr gut. Ich fand auch den Winzer ganz interessant, der dann in seinen voll elektrischen Defender gestiegen ist. Ich weiß gar nicht, der kostet ein bisschen weniger als ein Boeing, glaube ich. Also, den meisten geht es schon so.
Okay. Also gut, ja.
Aber die sind total bodenständig. Wie gesagt, es wird total nett gefeiert. Was ich super spannend fand, der Umgang mit Alkohol ist völlig anders. Du kommst rein, du gehst an die Bar, wo es einen einfachen Cremant de Bourgogne gibt zur Begrüßung. Und die junge Dame fragt dich, möchten Sie einen Schluck? Möchten Sie ein halbes Glas oder möchten Sie Glas? Und das ist mir reicht ein Schluck. Dann kriegst du auch nur einen Schluck. Und dann gehst du mit diesem kleinen Schluck so ein bisschen irgendwo anstoßen mit den drei Leuten, die du kennst oder sowas. Und dann setzt du dich an deinen Tisch. Gäste bringen was mit und auch die Winzer bringen eben gereifte Sachen mit. Und jeder Mensch sitzt dann irgendwie jemandem zugeteilt, entweder weil du den kennst oder weil du dazu gelost bist. Ich saß bei der Domaine René Bouvier, das war sehr witzig, 32 Hektar, glaube ich, ziemlich groß.
Groß, ja.
Ja, das ist einer von denen, die vor 10 Jahren oder sowas ihren Standort gewechselt haben und nach Gervais Chambertin gezogen sind, dann neu gebaut haben. Die sich groß, weil es denen echt ganz gut ging. Die saßen vorher ein Dorf weiter. Und der Junior erzählte mir erstmal, dass er nächstes Jahr bei Wittmann hospitiert und bei Dings. Also fand ich auch gesund. Die haben auch diese Superstars haben deutsche Weingüter durchaus.
Sind Zutat. Ja, ja.
Ist das ein Schluck?
Ja, klar. Ich mag es gern. Mhm. Ich mag das Pinüchen ganz gern.
Ja, ne?
Ja.
Kann man trinken.
Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es Pinot ist.
Ja, das schmeckt so ein bisschen so, ne?
Schmeckt so ein bisschen so. Und ich mag es sehr gern. Obwohl ich jetzt nicht genau weiß, ob es deutsch ist. Sehr gutes Deutsch oder ob es gutes Französisch ist. Das ist eine schöne Säure. Achso, wir kommen ja erst dazu. Entschuldigung, ich wollte nicht vorsprechen.
Also, kein Problem.
Nein, das ist ja.
Naja, und dann kommen die also sehr schnell mit den Weinen rum und du hast dann 2 oder 3 Gläser vor dir, je nachdem, ob du dein Sektglas mit zum Tisch genommen hast, was auch nur ein normales Glas war. Und dann fliegen da die Flaschen rum. Also die Winzer fangen erstmal entspannt an mit so 2, 3 Jahre alten Gervais Chambertins. Die Gäste teilweise dann schon mal anders. Der erste Wein, den mir mein Nachbar einschenkte, war ein Corton Charlemagne Grand Cru. Direkt erstmal einen schönen Chardonnay zum Start. Die meisten Winzer kommen entweder mit einer Sauce oder ganz viele von denen sind ein Dorf weiter und machen Marsanais, also machen in Marsanais ihren Chardonnay. Es dauerte nicht lang. Dann kam gleich der erste Kosturi vorbeigeflogen, irgendwie so. Also, weil gerade die Gäste bringen
halt die Gäste bringen was mit, was ein bisschen. Mit was Gäste bringen was mit zum Angeben. Zu zeigen, dass es schon sowas.
Ja,
aber okay, so ist ja auch in Ordnung.
Genau.
Ja.
Aber die Winzer am späteren Abend kommen da halt auch mit unglaublichen Granaten um die Ecke. Das ist halt wirklich schon so sehr, sehr schick. Und was das andere eben, was total spannend ist, es wird zwar nicht gespuckt, es wird getrunken, aber wenn jetzt, du hast dann ständig, kommen irgendwelche Leute vorbei, wollen dir was einschenken, du hast immer noch was im Glas. Wenn einer sagt, mach mal das Glas leer, dann nimmt jetzt keiner das Glas und schüttelt den letzten Schluck in sich rein. Es geht wirklich ganz konsequent in das Restweingefäß. Da sind auch zwei Leute gewesen, die ununterbrochen, die, wenn die an einem Ende fertig waren, sind die nochmal rum und haben direkt weiter, haben diese Restweingefäße ausgeleert. Es wird vielleicht ein Fünftel von dem, was ausgeschenkt, getrunken. Insgesamt wird dann eine Grunewald-Villa versoffen, ne? Also mit den 200 Leuten, die dann da sind. Und,
eine teure Villa.
Aber ja, aber dass da jetzt irgendjemand sagt, ach, den Schluck haue ich mir jetzt rein. Ich habe auch nur 5 Weine ausgetrunken. Ansonsten nimmst du einen kleinen Schluck, probierst, ob das überhaupt jetzt gerade passt. Und dann nimmst du nochmal einen großen Schluck, größeren Schluck, um das wirklich nochmal vielleicht zu genießen, wenn es gut ist. Und dann raus. Und dann waren vielleicht so 5, also Kosteri habe ich jetzt auch dann noch den zweiten Schluck, den er eingeschenkt hat, ausgetrunken.
Was war es denn?
Der einfache Merceau.
Ach so, die kleine Sache.
Die kleine Sache. Bei vielen Dingen ist es tatsächlich so, dass du irgendwann, dass ich dann auch schnell aufgeben musste, zu fragen. Also ich habe den ersten dann gefragt, der hält dir dann halt die Flasche hin, dann hat er den Finger über dem Etikett, dann sagst du, kannst du mal wegnehmen und so. Und dann merkst du, ich bin jetzt hier der Partypuper. Wenn ich jetzt wirklich versuche, alles mitzuschreiben oder sowas, was ich hier ins Glas kriege, keine Chance. Also irgendwann lässt du es einfach fließen, soll es kommen. Ja, dann machst du einfach immer nur hier und da. Eine lustige Anekdote am Rande. Dann habe ich einen probiert, wo ich gesagt habe, holy moly, ist das gut. Und bin ich wirklich aufgesprungen, hinter dem hinterhergegangen. Ich wusste auch nicht, ob es ein Winzer oder ein Gast war. Ich gesagt, darf ich mal kurz das Etikett fotografieren? Hab das Etikett fotografiert, bin wieder an den Platz. Hab mir das auch gar nicht angeguckt, weil ich wollte den gar nicht groß aufhalten. Und es war so, dadurch, dass meine Nachbarn nur so mittelmäßig Englisch sprachen, sehr mittelmäßig und nur meine
Gegenüber,
die ich aber jetzt auch nicht ununterbrochen mit Beschlag blicken konnte, war ich sehr dankbar, dass ich zwischendurch manchmal auch mal ins Handy gucken konnte oder Fotos machen konnte.
Klar,
oder
so,
weißt du.
Beschäftigt.
Aber in dem Moment war ich erstmal nicht mit beschäftigt, mit was anderem beschäftigt und probiert. Und dann sage ich zu meinem jungen Winzer hier neben mir, sag ich, das ist aber schon wirklich besonders gut. Und dann guckt er mich so ganz milde an und sagt, ja. Und irgendwo hier in der nächsten Pause gucke ich so drauf. Da hatte ich also meinem jungen Winzer nebenan gerade erklärt, dass Armand Rousseau guten Wein hat. Hat er mich natürlich entsprechend mild angesagt. Oh, von welchem Baum bist du denn gerade runtergeklettert? Ja, ich hatte halt nicht drauf geguckt. Es war La Beau-Saint-Jacques von Armand Rousseau. Und der nicht da war, logischerweise auch, weil der hat auch nichts zu verkaufen. Aber das hatte dann irgendein Gast mitgebracht. Das war schon besonders gut.
Ich hab Scheiße. Ja, ist das tatsächlich?
Wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Und beim besten Wein des Abends weiß ich nicht, was es war. Dann kam so ein älterer Winzer vorbei, ja, schenkte wieder ein. Und das war ein unglaublicher Kracher. Und dann bin ich ja nochmal hinterher auch und wollte irgendwas fotografieren. Er hätte mir die Flasche in meinem Magnum ohne Etikett. Stand mit weißem Lackmalstift drauf, GC91.
Grand Cru 91, geil.
Ja.
Der Winzer also, mit dem
Geoffrey Chambertin war es wahrscheinlich nicht GC, sondern es sollte wohl Grand Cru sein. Und dann bin ich zurück und dann guckte aber Fabienne runter und sagte, ach so, ja, sagte auch den Namen, habe ich mir wieder auch nicht verstanden. Sagte, nee, das muss dann ja Chambertin gewesen sein. Er hat nur Chambertin als Grand Cru. Der Rest hat also war klar, es ist Chambertin Grand Cru 91 von irgendeinem unbekannten Winzer aus der Magnum.
Ja, der hat natürlich keine Etikett drauf, weil er hat einfach im Keller erzogen. Ja,
aus dem Keller, da braucht er nur den Lack mal, damit er weiß, was es ist. Und
geil.
Das war schon ausgesprochen nett und sehr zivilisiert. Natürlich fantastisches Essen. Die Rotisserie Chambertin hatte gekocht. Die hatten Stern. Und die Trachtenkapelle. Und es war zu schießen.
Geil. Also es klingt wirklich nach einem wirklich großen Spaß.
Ja.
Ja. Ja. Bin ich ein bisschen neidisch. Nur so ein bisschen.
Im nächsten Mal gucke ich, ob ich 2 Karten
kann. Ja, genau.
So, was sagst du denn hierzu?
Also, ich bleib bei Pinot. Es hat so eine schöne Kirche.
Ja.
Die ist einfach auch wirklich sehr präsent, sehr schön. Sie hat eine leichte Ahnung von so einer deutschen Kirche, aber nur ganz klein, finde ich. Also wir hatten gerade letztes Wochenende so eine starke deutsche Variante. Also wir waren letzte Woche eine Gans essen und haben, also wir beide, noch andere, aber und da gab es so ein Dreierflight, einen sehr deutschen, einfachen Pinot, einen sehr schönen deutschen Pinot und danach einen Franzosen. Und was war Kirschgarten von Knitschka, der hatte auch so eine ganz leichte, zarte Kirschfrucht, finde ich. Das erinnert mich da so ein bisschen dran, ja, also das ist so ein bisschen diese Richtung, obwohl ich hier finde, dass die Säure noch ein bisschen geiler ist, also die ist cheap noch ein bisschen mehr und ist noch ein bisschen frischer und ein bisschen fruchtiger, ist nicht sehr alt, glaube ich.
Bei Pinot ist es ja immer
schwierig, genau, aber genau, wenn die Säure stimmt, dann weiß man es manchmal nicht. Also nicht älter als 10 Jahre.
Nee, ist richtig. Es ist 2016.
Also 16.
Ist dann 8 Jahre alt.
So, und jetzt ist die Frage, ist es deutsch oder ist es französisch? Also ist es ein Pinot? Okay, ist ein Pinot auf jeden Fall. So.
Absolut unbedingt, ja.
Das ist schön gereift, es ist schlank. Nee, ist es französisch? Ja, es ist französisch.
Ja, es ist deutsch, aber es ist ganz schön, dass du das so sagst, weil dieser Wein zeichnet sich für mich dadurch aus, dass er nichts von dem hat, was deutschen Pinot manchmal so ein bisschen peinlich macht, um es mal so hart zu sagen. Ja? Also so mit gekochter Erdbeere oder diese Ziegensteinaromatik und so ist alles weg. Er hat halt nicht diese erdige Note, die Gevrey Chambertin und Co. so haben. Dafür legt er mit ein bisschen mehr Röstnote im Holz nach. Ja. Dass er mal so viel Röstton würde, nach meinem Ausflug möchte ich das so behaupten, in Gevrey Chambertin keiner in seinen Wein tun. Die sind alle weniger getoastet. Aber das steht dem Wein hier, finde ich, auch ganz gut. Und dadurch, dass er die erdige Note nicht hat, kann er dieses etwas dunklere auch gut gebrauchen. Waren bestimmt auch ein paar Rappen drin.
Aber nicht zu viele, es ist jetzt nicht viele. Genau, es ist nicht, doll, es ist nicht doll grün und so. Das, nee.
Ja. Und du hast den Wein schon einmal probiert. Und
ich auch mag da ihn.
Gemocht. Wir haben den mal in einer größeren Verkostung gehabt. Das ist eine Konterflasche aus meiner Zeit der Gourmillot-Verkostung. Ich habe ja 2 Jahre auch die A gemacht.
Ah, stimmt.
Und A. Sind hier
die A.
Sachen, die wir immer sehr gemocht haben, immer ein paar Mal verkostet
Ach
haben.
Ach ja, Deutzer Hof.
Deutzer Hof,
ja, Deutzer Hof war super.
Das Kirchtürmchen GG. Ein Weingut. Ach. Das echt unterm Radar fliegt.
Voll.
Auch weil es von dem Kirchtürmchen, glaube ich, immer 2 Barriques und vom Eck 1 Barrique gibt. Und dann mache ich noch ein 3. GG. Aber die beiden waren zusammen immer keine 1000 Flaschen.
Ist wieder was du auch nirgendwo siehst. Es gibt keinen Zweitmarkt dafür. Genau. Es taucht nirgendwo auf. Niemand verkauft irgendwas. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich kostet nicht mal die Welt.
55 hat das damals gekostet. Das für einen Spätburgunder GG in Deutschland auch 2016 schon billig war. Ja. Also oder noch billig war. Also die Spätburgunder GGs vieler anderer Produzenten waren zu dem Zeitpunkt auch schon bei 80 oder so.
Muss man auch dazu sagen, wirklich also es ist Gold und so, aber es ist trotzdem ein sehr unscheinbares Etikett. Es ist nicht so, dass es in einem Laden sofort auffallen würde und sowas. Ich glaube, aber wirklich.
Das haben sie jetzt geändert. Das hat einen Besitzerwechsel gegeben.
Ah.
Der Kellermeister ist der gleiche geblieben. Er war immer angestellter Kellermeister. Die Kosman Heles, die da draufstehen, Frau Hele war das, glaube ich, der das gehörte, haben, glaube ich, jetzt irgendwie verkauft. Ich weiß aber nicht, an wen und wie. Aber für mich ist das so ein Wein.
Das ist super.
Ein Herzenswein.
Ja,
das ist
voll.
Tatsächlich. Ja, weil vor allem, sie sind auch im Mittelbau. Sind die so wahnsinnig gut. Die machen so komische Weine. Die haben Kaspar C. und so.
Aber stimmt.
Deutscher Hof hat mir erste Lager und der Chardonnay. Und die machen so gute Weine und kein Mensch redet über sie.
8 Jahre alt, super. Super. Also, wir haben ja heute die 150. Folge und ich bin am 28.11. 50 geworden. Und wir haben zu meinem Geburtstag mit Felix zusammen eine ganze Menge 74 getrunken und ich dachte, es passt doch vielleicht heute nochmal und wir versuchen nochmal einen 74er. 74 war jetzt nicht kein besonders gutes Jahr. Wir hatten deutliche Ausfälle bei den 74, die wir hatten. Wir hatten 2 grandiose Weine und wir versuchen jetzt nochmal einen und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Wir versuchen jetzt, passend zu dem, was wir jetzt hatten, nicht ganz passend, aber fast, Claude Vergeot, 1974, Domaine Drogeon, falsche sagt, mit Sicherheit La Rosse. Ja? Ich bin gespannt und mal gucken, ob es was wird. Zum Wohl.
Zum Wohl. Auf die 150.
Du hast auf die 150.
Ich habe vergessen,
das macht gar nichts.
Würdigen, dass wir die 150 voll machen heute.
Lassen wir erstmal so stehen.
Interessant.
Interessant, genau. Es ist jetzt schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde offen. Es wird also. Okay. Also, du bist ja nicht der Einzige bei der Sonne. Wie heißt das? Poleva?
Poleva, genau. Ja.
Ich war auch bei einer.
Ich bin auch ganz gespannt.
Aber ich war nicht im Burgund. Ich habe ja letztes Mal, ich glaube, ich habe letztes Mal doch davon erzählt, dass ich zu der
Gloria
bin.
Ich habe auch abgemacht, dass du erzählst.
Genau. Das ist natürlich ganz anders. Also erstmal grundsätzlich kommst du in keine Turnhalle.
Ja.
Sondern du gehst in den Grill Royal. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, okay, ich war vielleicht nicht, hab's vielleicht ein bisschen unterschätzt, ich hab's nicht so gut vorbereitet. Ich war vorhin mit meiner Frau in der Sauna und bin dann aus der Sauna raus, musste mich ein bisschen beeilen, weil es so war, wie es war, hatte dann also wirklich nur meine normalen Sachen an, meinen Beutel mit meinen Badlatschen.
Ach so,
noch über der Schulter.
Okay.
Und bin dann direkt quasi sozusagen aus der Sauna, habe ich mich mit Regie getroffen und den anderen sozusagen, über die Karten kamen und bin dann dahin.
Und die hatten...
Da sagen wir mal, die hatten auf jeden Fall ein, zwei Leute und hatten einen Anzug an. Nicht alle, zum Glück. Okay, aber das ist also die ganzen Winzer nicht.
Ja.
Übrigens. Ja, also da muss man sich wieder, also muss man sich auch nicht schämen. Sah jetzt auch nicht schäbig aus oder sowas. Ja?
Ich müsste in Jeffrey Chambertin erstmal gucken, weil da hieß es Dresscode Cocktail.
Cocktail wäre ja eigentlich Smoking.
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist für Männer alles außer Jeans.
Ach so.
Ja, das ist so nach dem Motto, passen Sie auf, dass Sie nicht aussehen, als würden Sie gleich ins Büro gehen.
Ach so.
Okay. Aber wusste ich auch nicht. Nee, ich habe auch als erstes gedacht, jetzt, ich muss jetzt irgendwie Smoking rausholen.
Genau. Nee, Cocktail.
Bei Frauen heißt es das Cocktailkleid, aber Männer dann irgendwie, du kannst also mit einer Chino Oberhemd und darüber einen schicken Pulli gehen oder sowas. Und dann sogar die Ärmel hochkrempeln, das ist auch noch Cocktail.
So waren die meisten, ja. Also ich hatte jetzt, also ich war, es war jetzt nicht irgendwie so, dann kommst du da oben an beim Grillreihe, dann steht erstmal schon eine Schlange da, weil davon kennst du dann erstmal schon deutlich, also erstaunlicherweise ist es dann doch so, dass du relativ viele kennst. Mhm. Also was heißt erstaunlicherweise? Wir kennen halt eigentlich relativ viele, ja. Und die tauchen dann auch alle auf. Mit uns zusammen kam Winnie von den Kurpfalzstuben an. Mhm. Vor uns stand Anton vom Merold, glaube ich, der Sommelier. Und so ging das dann immer durchaus weiter. Ja. Also ist erstmal lustig, dass es dann wirklich so ist, dass du wirklich, dass man selber so viele kennt. Ich war auch erstaunt, dass ich in der Masse, dass das dann doch so viele sind. Mhm. Und man sagt, oh, hallo, schön, dich zu sehen. Mega schön, dass du da bist. Gut, dass du da bist und so. Und dann wirst du ja, also das ist sehr ähnlich, also das die deutsche Variante ist sehr ähnlich. Das Grill Royal war quasi geschlossen, alles aufgereihte Tische. Und jeder Tisch hatte 2 bis 3 Winzer und dazugehörig gelost oder von Passion War sozusagen aufgeteilt die Gäste dazu.
Ja.
Also ein sehr ähnliches Bild wie sozusagen bei dir in Frankreich. Ja. Also ganz wild, die Angestellten von Passion Vent oder die Leute, die mit denen arbeiten, sind so ein bisschen verteilt an den Weintrögen, hätte ich jetzt gesagt, nicht an den Kühlern mit den Weinen da drin. Und du kommst schon rein und kriegst gleich den ersten Schluck und so. Und es ist erstaunlich ähnlich, obwohl es total anders war. Ja? Also dann setzt du dich, musst erstmal deinen Platz finden, das dauert eine Weile, sitzt den Leuten, die du auch nicht kennst. Ich saß dann neben einem ehemaligen 3-Sterner, der jetzt zum 2-Sterner wurde, in der Nähe, ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber auch nicht ganz so. Also sehr nett. Ausgesprochen.
Der Koch oder der Somm?
Der Somm.
Hi.
Sehr, sehr nett. Wie ist das mit Regis und ein paar anderen Winzern, die ich nicht kannte, am Tisch. Neben mir eine junge Frau, die Tochter von guten Gästen, guten Leuten, die sonst immer da noch mit einkaufen, aber sehr nett. Ja. Also sehr gebildet, kam aus gutem Haus und so, ja. Und ich glaube, sie hatten sie mit an den Tisch gesetzt, weil sie wussten, Regis, also der kann auch mit dem Französisch und dem, also das hat ganz gut funktioniert, ja. Also ich ja immer ein bisschen schwierig, ich war sehr froh über meine deutsche Besetzung links und meine deutsche Besetzung rechts und Regis gegenüber und den Franzosen ein ganz kleines Stückchen weg von mir, weil also weder mein Französisch und wie alle wissen, mein Englisch ja auch alles andere als wirklich Gutes, aber es ging dann alles mit Händen und Füßen. Und dann fängt es quasi ja genauso an. Ich hatte auch eine Flasche Wein mit. Mhm. Ich hatte, was hatte ich mit? Ein Chablis Grand Cru Magnum 2008 Christian Moreau. Tolles Ding.
Ja.
Das war auch ganz gut. Eigentlich dachte ich erst, der ist gar nicht da, der war dann doch da. Und irgendwann kam er mit dem gleichen Wein aus 2016 oder 2017. Und es war dann ganz lustig, weil das hat so schön gematcht. Ja?
Schön,
und ein toller Wein. Das hatte dann richtig Spaß. Und ansonsten ist es tatsächlich aber so, das ist ein bisschen ähnlich, wie das, was du erzählt hast. Es gab, also natürlich ich auch und alle anderen auch, haben sich natürlich ein bisschen um die Granate getringelt, ja. Also als Rollo da rumgegangen ist mit der Magnum, der Winzer also war da, wollten natürlich alle was von der Magnum haben. Es war auch kein Bourgogne, sondern es war ein Premier Cru. Ja. Das war auch ausgesprochen gut. Ja. Und dann ging es tatsächlich so weiter, wie du es gesagt hast. Es kamen so ein paar Sachen, wo du wusstest, das kennst du. Und dann war ganz viel immer noch ein Winzer und noch ein Winzer und drin ins Glas und noch ein Schluck. Was ich dann zum Schluss fand, muss ich sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber eigentlich... So ganz, ganz eigentlich ist es ein Besäufnis.
Ja, das war der Unterschied, glaube ich,
in Frankreich.
Die sind fast alle noch mit dem Auto gefahren.
Und da
zwar,
nicht.
Und zwar nicht, weil, also natürlich haben die sich aufgeteilt. Was ich auch spektakulär fand, das habe ich vergessen zu erzählen, neben mir saß ein Typ, also neben mir saß ein Banker, die wahrscheinlich irgendwie die Konten für ein paar. Und, also man kann sich auch als Privatperson eine Karte kaufen. Ne? Und die wussten halt, wann sie wo sein müssen, um das zu tun. Und der war, sprach schlechtes Englisch, war aber so ganz witzig und freundlich. Und der wurde auch immer lustiger. Aber um 9:45 hat er gesagt, danke, hat den Deckel aufs Glas gelegt. Und es war völlig egal, ob da noch einer mit einem riesen Grand Cru vorbeikam. Er sagt, ich habe genug. Und der war lange, bevor er ausfallend oder irgendwie auffällig wurde, der war halt nur fröhlich.
Ja.
Und er hat wirklich um 9:45 Schluss gemacht. Das passiert in Deutschland nicht. Und nee, das, ist da, nee, da an dem vorbeigezogen. Es war ja viele Winzer dann wirklich am Anfang erstmal einen gereiften Jeffrey Chambertin gezogen. Und dann kamen die Premier Cruise und dann kamen die Grand Cruise.
Ja, klar. Hat er nicht interessiert.
Das hat er nicht interessiert. Der hat seinen Spaß gehabt.
Das war anders. Meckern auf hohem Niveau. Mhm. Ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil es war sehr gut organisiert. Es war sehr sauber. Es hat flüssig funktioniert. Es gab trotzdem, es gab ja Essen. Mhm. Es war aber kein Telleressen. Was heißt das? Du hast keinen eigenen Teller bekommen. Also ja, es gab Sharing Plates. Ja. Das war super. Aber durch diese Sharing Plates ist es dann, ich glaube, man isst dann zu wenig. Und dann ist der Zufluss von Alkohol
zu hoch.
Und es ist dann sehr schnell so, dass es ständig was Gutes ins Glas gibt. Dann sind auch viele Winzer dabei, die man nicht kennt.
Die man gerne mal probieren möchte.
Die man mal probieren möchte. Und dann sind auch viele Winzer dabei, die man gar nicht kennt, überhaupt nicht, noch nie getrunken hat und die dir auch was einschenken. Und die du natürlich auch probierst und die auch zurecht da sind.
Ja.
Ja. Und dann kannst du gar nicht so schnell spucken. Ah, ich weiß gar nicht, ob es Spucknäpfe gab. Doch. Aber die wurden tatsächlich nicht so sehr benutzt wie in Frankreich, so wie du es erzählt hast.
Ja, gespuckt wurde bei uns gar nicht.
Ach so,
aber das war
nicht. Nee.
Es wurde wirklich sehr zurückhaltend getrunken. Wenn man beim Nippen schon eine Ahnung hatte, das muss jetzt nicht meine Leber beschäftigen, dann ging das direkt wieder weg.
Ja, nee, das war da schon anders. Und es wurden ja auch also alle relativ. Also, es wurde relativ schnell lustig und launig. Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist kein Bashing dieser Veranstaltung, ganz im Gegenteil. Ja? Ja. Also, wenn man da mal die Chance hat, eine Karte zu kriegen, lohnt sich das auf jeden Fall. Aber es ist, ich glaube, mehr eine Party als tatsächlich eine Verkostung. Ist es natürlich bei dir ja auch nicht gewesen. Aber das ist also.
Es soll ja auch eine Party sein, aber es ist bei den Franzosen, es ist ein Erntedank. Eigentlich.
Genau.
Also im Burgund erfunden haben die das im Meursault und es ist eigentlich ein Erntedank,
das verstehe
mit so einem gewissen Demut einhergeht. Mhm. Und dann wurde das exportiert nach New York. Da gab es dann die erste Paulé außerhalb Frankreichs. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, eine in New York, San Francisco im Wechsel oder so, oder Chicago im Wechsel. Und dann fingen die an, so Paulés ein bisschen um die Welt zu verteilen.
Hongkong, ja, und dann wird es natürlich immer was, ich meine, dann bringen die Gäste immer noch was mit, was noch mal besser ist und immer noch mal besser ist. Und
dann
so.
Wird es jetzt dann, so eine Best-Bottle-Party.
Und dann ist es, und das ist es dann natürlich auch, und auch die Winzer, ich meine, Rouleau muss natürlich auch keine, es war sogar eine 3 Liter, glaube ich.
Oh ja, ja.
Also eine 3 Liter Premier Cru, ich meine, das kostet ihn jetzt nicht die Welt, ja, aber wir wissen schon, was man für eine Rolode 3 Liter, was man da wie man die verkaufen könnte. Ja, also. Und es ist natürlich dann schon ein für die Winzer nicht so. Ja? Für die Leute, die da sind, ist es schon das Heischen nach den großen Namen, so ein bisschen.
Klar.
Weil ich meine, okay, du hast auch dann mal die Chance, das zu bekommen, hier in Deutschland.
Und du trinkst im Zweifelsfall für viel mehr als die 270 oder 250 Euro, die Karte
deutlich,
kostet.
Für deutlich
mehr. Wenn einer mit einer 4.000 Euro Magnum vorbeikommt, der Schluck würde dich normalerweise selbst, ne, also ohne Gastroaufschlag, würde dich das 80 Euro kosten oder
also
sowas.
Das, also zusammengetrunken haben wir das auf jeden Fall.
Ja.
Das muss man mal klar sagen. Also Essen und sowas, Essen, Wasser und sowas, dann bist du, sagen wir mal, sehr großzügig gerechnet, nimmst du da 80 runter. Ja? Und dann trinkst du noch für knapp um die 200, ja, ein bisschen darunter. Und das ist natürlich, also für das, was wir in uns reinschütten durften, ist es also großartig.
Ja. Ja.
Und dann löst es sich irgendwann zum Schluss ein bisschen, also was heißt, löst es sich auf, wird es ein bisschen lockerer und dann läufst du halt selber rum und guckst nochmal in die, nicht Restwein in die Fäße, aber nochmal in die Kühler, was noch so rumsteht und es steht immer noch erstaunlich viel rum. Also es ist nicht so, dass alles komplett ausgesoffen ist oder sowas, sondern das steht relativ viel rum. Und dann ist es ganz schön, was ich dann ganz schön fand, war, dass du nochmal mit deinem Glas rumgehen konntest und nochmal, weil du ja vorher tatsächlich gesessen hast am Tisch und dann sind die mal rumgekommen und so, ja? Dann konnte man noch rumgehen und hat nochmal Leute getroffen und hat mit denen nochmal ein bisschen geschnackt, hat nochmal draußen vor der Tür gestanden an der Spree, dann nochmal lustige Gespräche geführt, ein Glas runterfallen lassen, sich in die Hand geschnitten, alles, was so dazugehört. Ja? Also alles, was irgendwie so dazugehört, machst du dann mal so ein bisschen. Ich habe ein schönes Pflaster gekriegt, das war nämlich ich, der dann also peinlicherweise ein Glas hat fallen lassen. Es fängt an als Pulli, würde ich sagen, und endet als Berliner Weinparty.
Ja.
Und erstaunlicherweise zum Beispiel die Jungs neben mir, das habe ich überhaupt nicht verstanden, sehr nett, aber sind dann irgendwie, also schon kurz vorm, also schon vorm Schluss noch, stehen sie auf und sagen, ey, wir gehen jetzt in die Freundschaft was trinken. Ich sage, hä?
Warum musst du das denn?
Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also hier gibt es jetzt das beste Zeug, was du quasi ja schon bezahlt hast. Oder vielleicht hast du die Karten quasi sehr vom Laden gekriegt. Ja, kann ja sein. Und jetzt gehst du nochmal, nicht gegen die Freundschaft, mich ja auch, kann man mal hingehen und so. Das ist, aber dann gehst du jetzt irgendwo hin, wo du noch was bezahlen musst, anstatt du hier weiter das beste Zeug sollst, was du kriegen kannst. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Ja? Also ja. Es hatte auch so eine, gewisse Undankbarkeit.
Ja.
Also, weißt du,
das. Ja, denn die Winzer stiften das ja, die Flasche.
Genau, die also Winzer stiften das, genau.
Stimmt, man muss sich dann auch hinstellen und. Also, man muss sich nicht hinstellen. Man sollte sich dann auch offen zeigen, die Sachen auch zu probieren.
Finde ich auch. Deswegen habe ich habe auch bei denen alles, was kam, habe ich mich dazu bereit erklärt, alles, was kam, zu probieren. Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Auch wenn nicht alles meins war. Ja, also, ja. Es sind ja dann auch so. Also, sagen wir mal, Aromarebsorten auch aus der Richtung. Und dann würde ich sagen, ja, verstehe ich, ja. Aber würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Würde ich jetzt nicht brauchen und nicht kaufen und nicht wollen. Also insgesamt eine lustige Erfahrung. Ich würde das wieder machen. Ich finde, was ich wichtig fand, war, dass du einen guten Tisch kriegst mit Leuten, die du kennst. Ich glaube, sonst ist es nicht öd. Aber sonst ist es anstrengender, weil du dich deutlich mehr...
Ja.
Und was du hattest auch, das ist das gleiche Thema. Also du brauchst also in meinem Fall jemanden, der gut Englisch spricht oder Französisch und Deutsch. Oder du musst halt, also die sprechen halt echt nicht gut Englisch.
Nee, das ist wirklich
erstaunlich. Die Franzosen?
Also einige, der Typ, der mir von seiner Idylle im La Romanée erzählte, der sprach extrem gutes Englisch.
Aber ist halt jung. Aber das
ja, der war irgendwo im Ausland.
Genau.
Der war irgendwo im Ausland.
Aber das sind die meisten, sind halt sehr, also der neben uns, der stotterte sich sein Englisch so zurecht. Das habe sogar ich verstanden, weil es einfach genauso schlecht war. Also vielleicht ein bisschen besser als meins, aber es ging so, dass es, die machen es, weil sie es müssen.
Ja.
Aber nicht, weil sie es wollen.
Ja.
Also ein schöner Abend, viel zu viel Alkohol. Ich habe dann auch zum Schluss noch meinen Schlüssel vergessen und meine Tasche mit meinen Badelatschen, die ich da unterm Dings.
Aber sie sind wiedergefunden worden.
Ja, da war auch mein Schlüssel drin von der Wohnung. Achso, ich konnte dann
wollte keiner klauen.
Nee, wollte dann auch noch nicht zu Hause klingeln, habe dann auf der Couch bei Regie geschlafen. Dann da auch zu Hause viel Ärger gekriegt natürlich, klar, logisch, wie es sich gehört, ohne Wenn und Aber, klar. Also viel Alkohol. Um 2:30 sind wir da raus irgendwie.
Ja.
Zu lange, zu doll. Zu viel. Man hätte irgendwann aufhören sollen. Wäre ein Learning fürs nächste Mal, dass man sagt, okay, man kontrolliert ein bisschen, was man trinkt und guckt, dass man die guten Sachen wirklich probiert und ein bisschen was anderes. Und dann muss man irgendwann gehen. Nach Hause.
Ja. Ich war einer der ersten, die gegangen waren. Das lag natürlich auch an den Reiseplänen mit dem nächsten Tag und so weiter und so weiter. Und ich wusste ja dann, es gibt kein Taxi. Ich müsste unter Umständen 2,5 Kilometer vom Hotel zum Bahnhof laufen. Deswegen musste ich meine Pläne anpassen.
Also das war die Pulle. Jetzt habe ich noch eine andere Sache haben wir noch. Das haben wir letztes Mal schon. Wir wollten irgendwas machen nochmal mit Weinpaketen.
Ja.
So. Wir haben jetzt lange darüber nachgedacht, wir können nicht nochmal ganz sowas machen, wie wir es davor gemacht haben, weil das von den Anzahlen nicht funktioniert. Ja. Was wir jetzt machen wollen. Mhm. Und wir wollen auch wieder ein bisschen was spenden. Wir gucken mal noch wohin und so. Das sagen wir euch dann beim nächsten Mal oder wenn dann die Sachen eingegangen sind. Wir würden gerne Überraschungspakete machen.
Ah.
Ja? Ich würde vorschlagen, in dem Fall ein 3er-Überraschungspaket. Ich würde mir wünschen von euch, wenn ihr eins haben wollt. Wir liegen jetzt mal bei 160 fürs 3er-Paket, inklusive Versand, Karton und allem drum und dran. Einen Wunsch hätte ich, also wir überraschen uns euch auch komplett. Das heißt aber, wir wollen natürlich auch nichts irgendwie machen, wo es jetzt hieß, wir haben schon alles. Wenn euch die Weine, die ihr in den letzten Aktionen hattet, wir haben natürlich noch von diesen guten 1- und 0-Wein-Sachen. Das wollen wir aber nicht komplett auffüllen oder sowas, weil das natürlich soll auch ein bisschen Überraschung sein. Wenn ihr aber sagt, ihr mochtet zum Beispiel Sachen von denen, ja, dann schreibt es bitte gerne in die Mail mit rein und sagt, es ist uns egal, wir nehmen von allem was. Hauptsache, es ist irgendwas Schönes drin, was sozusagen einen guten Wert hat, wo ihr denkt, dass es für uns passt. Ich glaube, ihr wurdet von uns noch nie irgendwie
Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagte, hey, ich habe im Moment leider gar keine Zeit, Podcasts zu hören. Deswegen höre ich euch erst wieder im neuen Jahr. Ich wollte aber auf gar keinen Fall eure Weihnachtspaketaktion verpassen. Solltet ihr eine machen, macht ihr denn eine? Ich habe übrigens heute gerade geantwortet, dass wir keine machen. Also muss ich schnell mal eine neue Antwort schreiben.
Doch, okay, wir sind ein bisschen spät dafür, aber wir machen es jetzt trotzdem noch. Ja, das ist, genau. Also, Dreierpaket, Überraschung, Euro. 160 Euro inklusive Versand. Wir entscheiden, was drin ist. In der Mail wäre das einzig Wichtige, dass ihr sagt, mit oder ohne ehemalige 1 unter 0 Weine. Ja?
Ja.
Das wäre was, wo ich mich freuen würde. Ansonsten entscheide ich oder wir sozusagen, was da reinkommt. Wir geben euch nach Veröffentlichung des Podcasts wirklich eine gute Woche Zeit, sich zu melden. Und dann ist Cut, weil dann ist es, wir würden es halt wirklich gern verschicken, sozusagen vor Weihnachten noch, sodass die Chance besteht, dass es bei euch ankommt. Wir würden keine Garantie übernehmen, dass es vor Weihnachten bei euch ankommt, aber wir würden es versuchen. Mhm. Deswegen eine Woche nach Herauskommen des Podcasts, Deadline.
Genau, ich drehe morgen früh mit Anja Barolo und danach setze ich mich hin und schneide das und es wird spätestens Freitagmorgen, aber wahrscheinlich wird es morgen wieder pünktlich erscheinen.
So, dann haben wir eine gute Woche für bis zum nächsten, was irgendwann bis zum 10.11. oder sowas, was ist das? Irgendwie dann die nächste, nächste Woche, werden wir ja sehen. Ihr schreibt mir eine Mail an sascharadke@mi.com. Sascha ganz normal. Radke, R-A-D-K-E, @mi.com.
ME.com, für diejenigen, die nicht wissen, dass es die
MAC-Adresse ist,
genau.
Dann kommt es alles bei mir an. Bitte schreibt es ordentlich. Bitte schreibt gleich eure Adresse sauber mit rein. So sauber, dass sie auch die DHL erkennt oder Hermes, was auch immer das ist. Also ich glaube die DHL, was auch immer wir nehmen, oder OPS, dass es sauber drinsteht. Und ich schreibe euch dann an und sage euch, wohin ihr es überweist. Und beim nächsten Podcast sagen wir, was bei rausgekommen ist und wo wir es hinspenden. Cool. Habe ich was vergessen?
Nee.
Eigentlich nicht, oder?
Nee.
Nö. Eigentlich alles dabei.
Ja.
Glaube ich auch.
Sehr gut.
Trinken wir drauf.
Cheers.
Trinken wir drauf. Was trinken wir?
Das ist so schräg, Sascha. Das ist so schräg, was du mir eingeschenkt hast.
Es hat ein bisschen Bezug zu was.
Mhm.
So, vielleicht hilft es.
Mhm. Es hilft kein bisschen, weil...
Ich finde es gar nicht so schlecht. Aber ich habe Kontext.
Du hast Kontext. Also erstmal rot-weiß, keine Ahnung.
Ja?
Bei der Temperatur würde ich sagen rot, weil die Nase ist so eine Mischung. Das changiert auch. Das ist nicht alles gleich. Das ist nur Kamillenextrakt, Quittenmarmelade. Also richtig intensiv, sogar Quittenbrot, diese Pampe, die man da draus macht. Dann sowas Nussiges, auch in so eine,
stimmt,
in so eine leicht krokant Richtung. Und keine klassische Weinfrucht. Gar keine, finde ich.
Stimmt.
Ja. Jetzt müsste ich ja nochmal so Chardonnay sagen. Das war die letzte Mal immer Chardonnay, aber ich wäre bei Rotwein.
Ja, es ist Rotwein. Nee, es ist Rotwein. Bleib bei Rotwein.
Und deutliche Oxidationsnote.
Klar.
Am Gaumen.
Ja, ja.
Also hat wirklich es? Alt. Wirkt es jetzt erstmal. Oder einfach sehr natürlich und mit ganz viel Luft ausgebaut.
Ich könnte beides sein, das stimmt.
Also richtig so ein bisschen madeirisiert, aber wir haben ein paar ältere Weine gerade getrunken bei deinem Geburtstag. Davon waren einige, ich sag mal, in einer Führung Kellerleichen dabei, wenn man so sagen darf. Das ist keine Kellerleiche.
Finde ich auch.
Ich glaube nicht, dass das ein Flaschenfehler ist oder sowas. Das ist nämlich nicht belegt. Ja?
Also nee, nee.
Diese oxidierten Weine so belegt.
Das ist ziemlich klar, wa?
Also das genau, ist ziemlich klar.
Ja, finde ich auch.
Aber was ist das? Das hat, glaube ich, ganz gut Feuer, also Alkohol. Oder das hat ein bisschen Zucker und relativ viel Alkohol. Aber ich wäre eher bei Feuer.
Du bist erstaunlich, weil ich habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf, müssen wir gleich auf der Flasche gucken. Mich würde das mit dem Alkohol erstaunen, wenn das wirklich an die 14 gehen würde oder drüber.
Mhm.
Das würde mich erstaunen. Zucker würde mich aber noch viel mehr erstaunen.
Ja.
Ehrlicherweise, weil Zucker ist eigentlich völlig ungewöhnlich. Also das ist, aber ich weiß, was du meinst. Hallo.
Oh, jetzt kommt die Katze hier rauf. Wenn jetzt die Aufzeichnung abbricht, dann zieht sie das Stromkabel. Katze, du musst ein bisschen. Oh.
Nee, es läuft noch.
Ja.
Kleine, aufgeregte Katze.
Ja, aber nee, da will sie jetzt in die Kante nehmen, das geht nicht.
Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall, also es ist schon noch alles trinkig und so. Also trinkig, aber es ist. Also es ist
zwischendurch mochte ich es nicht. Dann jetzt tatsächlich mag ich es gerade ganz gerne sogar.
Ja.
Es ist sehr, sehr wandelbar gerade. Oh, was könnte das denn sein?
Also, es ist, glaube ich, viel zu schwer. Wir legen uns 150. Folge, mein 50. Geburtstag, wir bleiben bei dem gleichen, was wir getrunken haben zu meinem Geburtstag.
50 Jahre alt.
Das 50
wäre,
Jahre alt.
Das wäre jetzt das Nächste, was ich gefragt hätte, ob das eventuell eine von den 74ern ist, die wir nicht geschafft haben.
Genau. Ich dachte, das ist zum 150. Super. Folge machen wir noch mal was Altes, Passendes.
Das macht dann Sinn. Wir haben zu deinem 50. einen Weißwein getrunken aus dem Burgund. Und zwar einen, hilf mir aus.
Carton Chalamagne. Nicht Carton.
Ein Monracher, aber es war Chevalier Monracher. Das war 74. So ein abgefahrenes Teil, weil wir den bei dir mit der ganz normalen Geburtstagsgruppe getrunken haben. Ja. Und da war zum Beispiel meine Frau dabei und so. Und viele konnten damit gar nichts anfangen.
Ja, stimmt.
Weil da wirklich fett das Alter drüber lag. Und darunter lag sowas von der Originalwein.
Ja.
Also man musste sich diesen ganzen balsamischen und so weiter wegdenken. Und dann war da so eine Nuss und so eine Frische. Das fand ich super abgefahren.
Ja,
auch richtig, richtig gut.
Farblich war der richtig scheiße. Also er war farblich fast eher ein Rotwein als ein Weißwein. Aber es war also 74 oxidiert und so. Ich fand es auch richtig gut. Ich habe es wahnsinnig gerne getrunken. Also,
fies. Und jetzt sind wir Rot 74. Wir haben etliche 74er Rote getrunken, die ganz unterschiedlich waren.
Voll. Wir haben auch wirklich, also ich hatte dann eine Mischung gemacht aus wirklich ziemlich verschiedenen Ländern. Also von Bordeaux, Burgund, Spanien.
Ja, das war der beste. Vega Sicilia war
Vega Sicilia toll. War mega. Der schönste Wein war aber tatsächlich
Burgund,
ein Rischbur von Noëlla aus 74. Den hatte ich letztes Jahr schon mal. Das war unglaublich gut. Dagegen hat der
Romanik
fürchterlich
verloren.
Fürchterlich verloren. Das wir haben es leider auch in der falschen Reihenfolge getrunken.
Welche so war das, ne? Oder was?
Nee, Saint-Viro. Romanik Saint-Viro.
Okay, der war nicht so gut.
Nee, der war nicht so gut. Damals noch aus der Leroy-Abfüllung.
Ja, wo sind wir denn jetzt? Wir sind erst hier mal.
Also 1974, Claude Vergeau. Ich hole die Flasche mal.
Ja. Oh.
Und das, weil es mich ja auch jetzt tatsächlich wegen dem Alkohol interessiert. Also nicht Clos de Vergeau, sondern Clos Vergeau. Ja?
Jo, es gibt beides, soweit ich weiß, oder?
Einige sagen
Clos de Vergeau und andere sagen Clos.
Ich bin mir da mal nicht sicher. Also,
weil das Dorf heißt doch auch Vergeau, oder?
Hier, ich habe es vorhin beim Aussprechen, du sagst es nochmal, ich habe es vorhin bestimmt den Winzer falsch ausgesprochen, als ich es angesprochen habe.
Drouin-la-Rose.
Siehst du, Drouin-la-Rose.
Ja.
Ich glaube, es ist kein Grand Cru, weil es steht nicht drauf. Es hätte auch damals schon drauf gestanden. Ich bin mir da manchmal immer nicht ganz sicher.
Na, was ein Clos muss es eigentlich gerade. Nee, das muss Grand Cru sein.
Ja?
Weil Clos Vergeau ist doch.
Haben der, die
den die Kirche so lange zusammengekauft und geerbt hat, bis sie eine Mauer drumherum ziehen konnten.
Ja.
Ziemlich sicher.
Dann ist es ein Grand Cru.
Ja.
Wein ist sauber und klar. Korken war dicht, also dicht war durch die Suppe quasi. Also ich finde ihn sehr anständig für das Alter. Mit Kontext und sowas ist es wirklich. Also nichts, also ist keiner von den Ausfällen, die wir bei den anderen hatten.
Nee, wir hatten.
Die Bordeaux waren wirklich. Ja. Fast alle durch.
Ja.
Ja, zum Beispiel. Also das war wirklich schlimm. Schlimm.
Also einer hat fürchterlich gestunken.
Ja.
Ja, wir werden das beobachten. Nachher gleich Stück. Zum Steak, dass wir jetzt mal so langsam aus dem Sous-Vide-Bad befreien und auf die heiße Platte legen werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.